Das ist doch eigentlich eine unheimlich tolle Botschaft jetzt wieder, dass die Frauen eben auch wieder oder in diesem Bereich auch wieder nicht ausgeliefert sind, weil sie halt irgendwann mal so alt sind, dass das anfängt, sondern dass viele Dinge da mitmischen und dass umgekehrt wir an diesen Dingen auch wieder schrauben können.
Definitiv. Und das ist so mein großer Wunsch. Und deshalb bin ich in den Bereich gekommen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich beobachte mich selber. Und es gibt ja den Film Der Exorzist, wo dieses Mädchen auf dem Bett sitzt und der Kopf fängt sich so an zu drehen. Ich kam mir vor wie dieses Mädchen. Ich habe Gift und Galle gespuckt. Und es war dann einfach, weil ich habe einfach gesagt, okay, also mit der Pille, das geht überhaupt nicht. Schluss. Schluss damit.
Herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin und natürlich im Haus der hellen Köpfe, weil das ist ja jetzt etwas, was wir seit einiger Zeit neu machen und wo wir später vielleicht noch ein bisschen drüber reden können. Aber es gibt innerhalb und außerhalb des Hauses der hellen Köpfe noch andere helle Köpfe. Und dazu gehört eben auch mein Gast heute, Corinna von der Erden, die Functional Medicine Practitioner, das heißt also, die etwas gelernt hat zu Zeiten, wo in Deutschland, glaube ich, die funktionelle Medizin noch sehr, sehr dünn war und die sich da noch dran gemacht hat, in die Ausbildung zu gehen, das heißt, ihr Wissen zu teilen. Denn Wissen und Liebe vermehren sich, wenn man sie teilt. Also von daher, vielen Dank, Corinna, dafür. Und vielen Dank, dass du auch heute da bist. Und wir können ja später noch ein bisschen über den Kurs reden, weil dein Epigenetik-Kurs, wo du ja daran teilnimmst, ist ja an sich eine Offenbarung gewesen, dass wir plötzlich wissen, warum so viele Dinge, die wir immer als gesund angesehen haben, wirklich so gesund sind. Also herzlich willkommen zu dem Thema, was ich heute noch komplett vergessen habe, nämlich wir wollen über Hormone reden, Hormone bei der Frau und dann die Menopause, Perimenopause so ein bisschen belichten. Denn da leiden ja doch viele, viele dran. Ich kann mich im eigenen Bekanntenkreis gut daran erinnern, dass da doch viele von betroffen sind und es ist eine miese Situation für eine Frau, ne, wenn sie da nicht so richtig mit kann, wie sie möchte. Also, nochmal, herzlich willkommen und auf ein gutes Gespräch.
Ja, danke dir. Danke, dass ich da sein darf. Und du hast ja schon irgendwie, jedes Mal, wenn wir uns sehen, gibt es so 50.000 Themen, die wir gerne besprechen würden. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir landen.
Aber wir sollten uns an den Dienstplan halten, sonst bekommen wir hinterher einen Rüffel.
Ärger, okay.
Also, Hormone. Hormone und Frau ist ja eigentlich allseits bekannt. Spätestens seit es die Pille gibt, ist die Existenz der Hormone ja sehr weit verbreitet. Und was dann danach kam, war ja die Tatsache, dass man auch anschließend Hormone geben kann. Wobei der erste Anlauf, glaube ich, in die Hosen gegangen ist, ne? In USA damals. Die künstlichen Hormone waren wohl eine Katastrophe.
Ja, also das ist wirklich, das ist auch ein Riesenthema. Also Hormonersatztherapie, da könnte man jetzt sehr lang drüber sprechen. Und ich weiß, dass die Leute sich da auch unglaublich für interessieren. Das, worauf du jetzt Bezug nimmst, ist tatsächlich eine Studie, die Anfang 2000 veröffentlicht worden ist. Eine sehr, sehr große Studie, auf deren Basis man dann in der herkömmlichen Medizin oder in der Medizin plötzlich gesagt hat, oh, Hormongabe ist problematisch und erhöht das Risiko für unterschiedliche Erkrankungen. Man hat mittlerweile festgestellt, dass diese Daten tatsächlich falsch ausgelesen worden sind und dass die Hormone, die dort genutzt worden sind, erstens nicht bioidentisch gewesen sind und das Hauptproblem tatsächlich die künstliche Form des Progesterons ausgemacht hat und gar nicht das Östrogen, so wie man das zuerst interpretiert hat. Und wenn man in den amerikanischen Fachkreisen sich bewegt und ein Labor, was da unglaublich viel am Forschen ist, ist Precision Analytica, die den Dutch-Test machen. Und der Dutch-Test ist ja ein Test für Hormonmetaboliten, die aber sehr stark auch forschen. Die sind unglaublich viel am Kommunizieren. Also wer sich da interessiert, ist leider auf Englisch, aber kann sich da gerne auch belesen und Sachen anhören, weil es wirklich ein Problem ist, dass wir die Hormonersatztherapie so verteufelt haben, so allgemein verteufelt haben, weil eben Frauen heutzutage einfach sehr, sehr lang leben nach dem Wechsel. Früher ist es anders gewesen. Der Lebenszyklus war ja viel kürzer und nachdem wir Frauen nicht mehr reproduktiv waren, war das Leben früher, also ganz früher, relativ schnell vorbei, ne? Und wenn wir uns jetzt angucken, wie viel Zeit wir noch Gott sei Dank vor uns haben nach dem Wechsel, ist es eben durchaus so, dass man verstehen muss, dass wir brauchen Hormone für gewisse Dinge und nicht mehr in dem Level wie vor dem Wechsel, aber wir brauchen sie trotzdem noch für gesunde Haut, für ein gesundes Immunsystem, für eine gesunde Blutzuckerregulation, für gesunde Knochen. Und wenn wir so lange leben mit einer Hormonmangelsituation, dann entstehen dadurch eben auch Risiken. Und dann darf man natürlich jetzt nicht sagen, okay, hurra, jetzt müssen alle Hormone nehmen, aber man sollte sich das genau anschauen und dieses grundsätzliche Verteufeln von Hormonen oder diese grundsätzliche Angst, die da geschürt worden ist vor Hormonen, das stellt sich raus, dass das falsch gewesen ist und dass wir vielen Frauen keinen Gefallen getan haben, sie eben über so lange Zeit quasi in einer hormonverarmten Situation zu lassen.
Also ich muss sagen, ich habe das ja live mitbekommen. Ich habe sehr früh schon mich beruflich mit diesem Thema, obwohl ich ja kein Gynäkologe bin, beschäftigt, weil ich habe Osteoporose-Diagnostik gemacht. Ja, und habe dann auch Vitamin D verordnet. Wir haben damals ein Fluorpräparat sogar noch gegen Osteoporose verordnet und so. Und dann kam die Information, ja, Östrogene helfen, den Knochen zu stabilisieren. Und ich habe wirklich allen Frauen geraten, gehen Sie zu Ihrem Gynäkologen, lassen Sie ein Hormon verschreiben in der Nachpause. Was dann klar wurde, das ist das Zauberwort naturident. Ja, wenn wir der Natur ins Handwerk pfuschen und aus gierigen Geldgründen ein Analogon patentieren lassen. Ja, Natur kann man nicht patentieren, Gott zum Glück nicht. Und das war der Fall auch beim Vitamin D. Dort haben die versucht, die aktive Form als Analogon zu machen. Und die aktive Form ist so giftig, das ist alles in die Hosen gegangen. Dann haben sie gesagt, dann lassen wir es eben sein. Und auf diese Weise haben wir ein Vitamin D-Präparat, was naturident ist, was ein Biblion nur kostet und alle haben es zur Verfügung. Und jetzt müssen wir klar machen, liebe Frauen, das Hormon, wenn es richtig ist und richtig eingesetzt wird in der richtigen Dosierung, habt ihr unendliche Vorteile davon. Und du bist natürlich prädestiniert, darüber was zu sagen.
Genau, tatsächlich ist das auch, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, jemand muss auch diese Hormonkommunikation übernehmen im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich lange gescheut, weil ich eben ja gar kein Arzt bin, der dann wieder Hormone verschreiben kann. Und dann habe ich immer gedacht, okay, dann entsteht einfach eine Lücke, weil die Leute kommen zu mir und ich sage, okay, das wäre jetzt wichtig und dann kann ich ihnen gar nicht helfen, das zu bekommen, was sie brauchen. Aber ich habe einfach festgestellt, dass die Frauen sich schon durchaus selber helfen können. Die gehen dann zum Gynäkologen und sagen, ich möchte gerne über bioidentische Hormonersatztherapie sprechen. Und dann können sie aber auch viel, wenn man weiß, was passiert. Und wenn man weiß, wie man die Symptome, die man hat, einordnen kann, dann kann man auch wissen, was man fordern kann und muss. Und lustigerweise, mit der Zeit habe ich festgestellt, dass auch die Gynäkologen eigentlich sehr dankbar sind für eine wissende Frau, weil auch bei der Hormonersatztherapie es gar nicht um Blutwerte heult. Also klar ist es wichtig, dass der Arzt erstmal Blutwerte nimmt, aber dann wird die Dosierung tatsächlich über die Symptome eingestellt. Also man sagt, okay, es gibt eine Grundstandarddosierung sowohl für Progesteron als auch für Östrogen und auch für beispielsweise DHEA, wenn man das nutzt. Dann wird immer gesagt, okay, das ist so die Standarddosierung, probieren Sie das mal und sagen Sie, wie geht es Ihnen damit? Und dann muss die Frau sagen können, okay, auf dem und dem Gebiet fühle ich mich besser, deshalb denke ich, diese Dosierung stimmt, aber auf dem und dem Gebiet fühle ich mich eben nicht besser, deshalb könnte ich mir vorstellen, ich brauche mehr von A, B, C oder D. Und deshalb ist einfach Wissen so unglaublich wichtig, ne? Damit man sich selber helfen kann, damit man selber sagen kann, nee, also so will ich mich nicht fühlen, so soll ich mich nicht fühlen. Und ich will auch nicht, dass meine Knochen porös werden. Und weißt du, das Schlimme ist, du brauchst für die gesunden Knochen ja nicht nur Vitamin D und die Mineralien, sondern Östrogen und Progesteron. Alle beide sind wichtig. Und wenn wir uns angucken, in was für einer Mangelsituation ganz viele Frauen durch die Gegend laufen, über Jahrzehnte, dann ist es eben kein Wunder, dass die Knochen mit der Zeit brüchig werden und man dann eben in ein Risiko läuft, wo jeder weiß, ne, wenn wir alt werden und einmal stürzen, ne, sagt man ja immer, wenn du dann gestürzt bist, dann ist es sozusagen, das ist oft der Anfang vom Ende. Und es wäre doch schön, wenn man das verbessern könnte. Ne?
Also ich bin vor vielen, vielen Jahren auf den Kollegen Rimbus gestoßen, der irgendwo mitgekriegt hat, dass man aus der Jamswurzel wohl was machen kann, muss hergestellt werden, war nicht so ganz einfach und so. Und da hat es dann auch ein ganzer Kreis von Gynäkologen so gebildet, die gesagt haben, hallo, es funktioniert, wenn man es denn richtig macht, wie immer. Ja.
Genau, natürlich, wenn man es richtig macht, und das ist nochmal ein anderer Punkt. Und da wäre mir auch ganz wichtig, dass wir mehr kommunizieren im deutschsprachigen Raum, weil ich finde es super toll, was im Bereich auch der Rhympus-Therapie gemacht worden ist oder gemacht wird. Was aber leider im deutschsprachigen Raum noch nicht wirklich viel beachtet wird, ist, dass Hormone auch metabolisiert werden müssen. Und da ist eben dieses Labor in den USA ganz weit vorne, die den Dutch Test im Grunde erfunden haben. Mittlerweile gibt es andere Labore in den USA, die das auch anbieten. Es gibt insbesondere, was den Östrogenstoffwechsel angeht, nämlich unterschiedliche Metaboliten. Es gibt drei. Und ich sage, das ist immer so ein bisschen wie Herzblatt, wie früher, dass man gesagt hat, okay, man kann dann, und jetzt darfst du wählen, wer dein Herzblatt ist, ne? Und es gibt dann da so drei Typen, die hinter den Türchen sitzen und einer davon, der ist ganz entsetzlich und alle denken so, oh, wähl bloß nicht den. Und so kann das halt mit den Hormonmetaboliten auch sein. Es gibt drei und einer davon ist tatsächlich, ist krebserregend. Ne? Und dementsprechend, bevor man Östrogen gibt, auch wenn die Frau das braucht, wäre es total schlau, sich mal anzuschauen, wie der Östrogenstoffwechsel stattfindet. Ob man nicht vorher versucht oder ob man nicht vorher nicht versucht, man kann das ganz aktiv machen, den Östrogenstoffwechsel so moduliert, dass die Östrogene auf die sichere Art und Weise verstoffwechselt werden. Und das ist nicht schwierig. Da nutzt man Sachen wie Sulforaphan beispielsweise oder DIM und blutzuckerstabilisierende Maßnahmen, Lebensstilinterventionen. Aber dann kann man eben auch die Hormone nehmen, ohne in so eine zusätzliche Gefahr zu laufen. Weil das ist tatsächlich unabhängig davon, ob wir bioidentische Hormone einnehmen oder künstliche, die Verstoffwechselung ist gleich, ne? Und die Hormone müssen verstoffwechselt werden.
Und du sagst also, dass man, das habe ich dann jetzt gelernt, dass man diese Verstoffwechslung, diese verschiedenen Wege offene, dass man die beeinflussen kann mit bestimmten Faktoren. Denn das macht dann für mich klar, was ich nie verstanden habe. Wenn ich, oder ich weiß, war mir absolut bewusst, dass Östrogen praktisch eine Zaubersubstanz für den weiblichen Körper ist. Punkt. Ja, tollsten Sachen mal, wie Vitamin D, da und da und da, Knochen, Gehirn und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie kann es sein, dass eine solche gute Substanz irgendwann plötzlich schlecht wird und man sagt, Achtung, du kriegst Krebs. So, das wird mir jetzt klar. Wenn ich die Stoffwechselwege, die Abbauwege ändern kann oder wenn die sich ändern, weil ich mich anders verhalte, dann fördere ich mal wieder mein Karzinom, was ich
Ja,
sonst
und die
nicht
alte
fördern
Sache ist,
würde.
du brauchst immer, der Körper ist immer Balance, ne? Und du brauchst im Körper ein Gegengewicht zum Östrogen, nämlich das Progesteron, ne? Weil das Östrogen ist proliferativ, das führt zu Gewebewachstum. Und deshalb brauchen wir insbesondere für Frauen mit einer Gebärmutter immer einen Ausgleich durch ausreichend Progesteron. Und das Progesteron, wenn wir jetzt wieder beim Wechsel sind, sinkt vor dem Östrogenlevel, ne? Also während der Perimenopause sinkt der Östrogenlevel erstmal überhaupt nicht, sondern der fährt totale Achterbahn. Aber das Progesteronlevel reduziert sich über die Zeit konstant, ne? Das heißt, es kommt immer mehr zu einer Schere zwischen Progesteron schützend und Östrogen zwar notwendig, aber eben proliferativ, fördert Wachstum, ne? Und wenn diese Schere zu groß wird, dann kann es sein, dass Östrogen tatsächlich problematisch wird, ne? Und dann haben wir den zusätzlichen Faktor, dass wenn wir uns diese Abbauwege angucken, gibt es eben einen Östrogenmetaboliten, der grundsätzlich krebserregend ist, weil er sogenannte Addukte bilden kann mit der DNA. Das ist dieser Vierer-Metabolit. Und es gibt einen zweiten Metabolit, der nennt sich 16-OH-Metabolit. Der ist noch proliferativer als das Östrogen selber. Ne? Und das
Okay.
in so einer Situation passiert es dann, ne? Dass wenn wir nicht ausreichend Progesteron haben, um gegenzuwirken, was logisch ist, weil wir haben weniger Eisprünge, ne, und weniger starke Eisprünge mit der Zeit und dann haben wir ein niedrigeres Progesteronlevel, dann wird diese Schere größer. Und wenn wir dann auch noch den Lebensstil mit reinpacken, ne, wo die Leute zu übergewichtig sind, ne, Fett macht Östrogen, wenn wir zu viel Insulin, zu viel Blutzuckerdysregulation haben, führt auch zu erhöhter Östrogenbildung, dann wird diese Schere immer größer und es führt zum einen zum Ende zu einem erhöhten Krebsrisiko und zum anderen führt es dazu, dass wir Frauen uns miserabel fühlen, ne? Je größer diese Schere ist, desto ätzender fühlen sich die Frauen. Und das sind Dinge, die könnte man verhindern, wenn man sie versteht.
Das richtig in Erinnerung, dass diese ungute Eigenschaft des Fettgewebes auch auf die Männer zutrifft?
Ja, das trifft auch auf die Männer zu, und ist auch also total einfach sichtbar, weil wenn wir Männer angucken, die tendenziell ein bisschen Übergewicht anlegen, dann muss man einfach mal gucken, wie heutzutage das Übergewicht häufig aussieht. Und ganz oft sieht es ja sehr so aus wie bei Frauen, ne? Dann kriegen plötzlich Männer einen Brustansatz und einen sehr weiblichen Popo. Und das ist Östrogen, ne? Und das ist einfach, dass unser, also Fettgewebe hat eine erhöhte, nennt sich Aromatase-Aktivität, das ist ein Enzym. Und diese Aromatase macht nichts anderes als aus Testosteron Östrogen, ne? Östrogen ist ja nicht was, was einfach so da so erscheint, sondern Testosteron wird umgewandelt über die Aromatase zu Östrogen, ne? Und wenn dieses Enzym total angeregt wird, dann habe ich mehr Östrogen. Und in unserem Fettgewebe hat man besonders viel Aromatase-Aktivität. Das heißt, es wird mehr Östrogen gebildet und dementsprechend hat man dann tendenziell mehr weibliche Formen auch als Mann.
Ja, es sind ja nicht
Unschön.
nur die weiblichen Formen, sondern wir Männer haben ja etwas, wo wir alle sehr stolz drauf sind, als Mann, was testosteronabhängig ist, und das wird dann auch sehr klein. Ja, also ich bin häufiger im Fitnesscenter und da sieht man dann also gestandene Mannsbilder mit so winzig kleinen Teilen. Hallo. Ja, also das müssen sich mal klar machen, die Herrschaften, dass das Nebenwirkungen sind, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ja, kein Schönheitsfehler.
Ja, nein, auch dir das Gefühl. Ich denke, das ist einfach das, was wichtig ist. Also sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Mir geht es ja immer darum, ich will nicht an irgendwelchen Schönheitsidealen rumdoktern. Das ist mir egal. Aber ich will, dass die Leute, also jeder darf schön finden, was er schön findet. Aber ich möchte gern, dass die Leute sich so richtig wohl in ihrer Haut fühlen. Und ein Mann fühlt sich richtig wohl in der Haut, wenn er sich wie ein Mann fühlt, wenn er das Gefühl hat, er, ne, also er, in dem Moment, wo es drauf ankommt, kann er auch seine Männlichkeit zeigen. Und wir Frauen fühlen uns auch wohl, wenn wir uns als Frau fühlen. Und was wir überhaupt nicht mögen als Frauen, ist diese ständige Achterbahnfahrt, weil es ist ja okay, dass Frauen tendenziell emotionaler sind, wenn man das mal so verpauschalisieren will, als Männer. Aber wir Frauen wollen nicht hysterisch sein oder depressiv oder panisch. Oder wir wollen schon auch noch Herr unserer Emotionen sein. Und das finde ich einfach so unfair, weil man dann halt quasi immer sagt, okay, das liegt an den Hormonen. Ja, das ist so. Viele Dinge liegen an den Hormonen. Aber die Hormone liegen ja auch wieder an irgendwas. Und wenn wir da ein Ungleichgewicht haben, wenn wir in dieser Achterbahn uns befinden, dann könnten wir uns helfen, dass wir sie nicht so stark erleben müssen, sodass wir wirklich sagen können, okay, klar, werde ich zwischendurch wütend, weil es regt mich was total auf. Aber ich werde wütend, weil ich wütend werden möchte und nicht, weil mich irgendwelche Hormone übernommen haben, sozusagen, und ich überhaupt nicht mehr Herr meiner Frau, meiner Sinne bin.
Aber das ist doch eigentlich eine unheimlich tolle Botschaft jetzt wieder, dass die Frauen eben auch wieder oder in diesem Bereich auch wieder nicht ausgeliefert sind, weil sie halt irgendwann mal so alt sind, dass das anfängt, sondern dass viele Dinge da mitmischen und dass umgekehrt wir an diesen Dingen auch wieder schrauben können.
Ja, definitiv. Und das ist so mein großer Wunsch. Und deshalb bin ich in den Bereich gekommen. Ich möchte gerne, also ich habe mich einfach immer gefragt, warum funktioniert der Körper, wie er es tut? Ich komme ja ursprünglich, ich komme aus der Betriebswirtschaft. Ne? Ich habe ja BWL studiert. Und da macht man nichts anderes. Man guckt sich ein Unternehmen an und sagt sich, okay, da ist das, macht eine Ist-Analyse. Man sagt, da will es gerne hin. Das ist das Ziel. Dann guckt man sich die Hürden an, ne? Die Mitbewerber und alles, was dem Ganzen im Weg steht. Und dann sagt man, okay, wie kommen wir jetzt darum? Wie kommen wir von A nach B in dem Bewusstsein, dass das die Schwierigkeiten sind? Und genauso, finde ich, muss es doch mit der Gesundheit auch sein. Wir müssen uns angucken, wo ist die Person, in welchem Alter, wie geht es ihr jetzt im Moment, wohin möchte sie gerne, was sind vielleicht so die Stolpersteine? Und dann muss man dazu sagen, okay, es kommt ein hormoneller Wechsel, das ist einfach so. Aber wie können wir das so smooth wie möglich gestalten? Und das kann man ganz hundertprozentig machen. Man kann Dinge tun, die verstärken diese Wellen, diese Achterbahn, und es gibt Dinge, die flachen sie ab, ne? Und wenn man sich derer bewusst ist, dann kann man die täglich integrieren, dann kann man das für sich priorisieren und dann geht es einem auch besser. Und ich kann eine kurze Geschichte noch erzählen. Ich habe ganz früh, als ich noch ganz jung war, weiß ich nicht, unter 20, viel, weil unter 20, ganz, denke 16 oder so, habe ich mal die Pille verschrieben bekommen. Und ich habe keine vertragen. Und dann habe ich ganz viele ausprobiert. Keine. Das war entsetzlich. Jeder hat irgendwas anderes gemacht. Und bei einer Pille weiß ich noch, dass ich gemerkt habe, ich werde einfach unfassbar aggressiv. Und es war so unangenehm. Ich mag das nicht. Ich wollte nie aggressiv sein. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich auf dem Bett saß und mein damaliger Freund hat irgendwas zu mir gesagt. Und ich bin so wütend geworden und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich beobachte mich selber und es gibt ja den Film Der Exorzist, wo dieses Mädchen auf dem Bett sitzt und der Kopf fängt sich so an zu drehen. Ich kam mir vor wie dieses Mädchen, ich habe Gift und Galle gespuckt und der arme Kerl hat überhaupt nichts, das war überhaupt nicht schlimm. Und dann, ich habe dann, das war dann einfach, weil ich habe einfach gesagt, okay, also mit der Pille, das geht überhaupt nicht, Schluss damit. Aber das sind Hormone, ne? Ich bin ja nicht von heute auf morgen plötzlich ein aggressiver Mensch gewesen. Das ist ja nicht meine Grundeinstellung, sondern das überkommt einem dann, ne? Und dann muss man die ganze Zeit gegen sich arbeiten und das ist einfach unschön. Und deshalb finde ich einfach, dann verändert man lieber die Dinge im Alltag und wenn man wütend werden will, darf man es immer noch, aber.
Ja, wir haben im Vorgespräch ja schon kurz auch erwähnt, dass wir voller Neid auf die Japaner geschaut haben, früher gesagt haben, das ist ein kulturelles Phänomen, bei den Japanern gibt es so gut wie keine Menopause und so. Und jetzt sagst du, es sind Dinge, die wir tun oder lassen, die dazu führen, dass wir in Europa oder auch eben jenseits des Atlantik dann uns selber eine Suppe einbrocken, die nicht so gut schmeckt.
Nee, und unter der sehr, sehr viele leiden. Und ich sehe das einfach, seitdem ich viel kommuniziere zum Thema Hormone. Ich bekomme so viele Anfragen von Leuten, die sich Unterstützung wünschen. Die Sache ist, die Hormone sind gar nicht, also häufig hat man dann schon das Gefühl, okay, man hat ein Hormonproblem. Aber wenn man genau hinguckt, liegt das Problem an einer ganz anderen Stelle. Und es sind ganz einfache Dinge, die wir selber anpacken können. Und das Schlimme ist, dass das die Dinge sind, von denen wir immer schon wussten, dass sie relevant sind. Ne? Und man konnte die lange Zeit, kam man dann damit weg, ne? Dass man gesagt hat, ja, ich weiß, ein gutes Körpergewicht ist wichtig, ich weiß, ein antientzündlicher Lebensstil ist wichtig, ich weiß, Schlaf ist wichtig, ich weiß, eine gute Darmgesundheit ist wichtig, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ne? Ich will jetzt Kinder kriegen, ich will jetzt Karriere machen, es geht schon irgendwie. Und das Problem ist einfach, das geht irgendwie bis zu einem gewissen Punkt und dann läuft das Fass über. Und das Problem ist einfach, dass diese Perimenopausentransition so eine extreme hormonelle Achterbahnfahrt ist. Der Körper schafft es dann irgendwann nicht mehr. Dann wird plötzlich der hormonelle Stressor so viel und dann kann der Körper die anderen Sachen, die schon lange im Unreinen gewesen sind, einfach nicht mehr ausgleichen. Und deshalb macht es total Sinn, einfach dann mal ein bisschen breiter zu gucken und die Dinge aufzuräumen, die uns krank machen, weil die würden nach dem hormonellen Wechsel uns auch nicht gesünder machen. Also wenn man dann dieses Thema Longevity mal aufmacht, ist die Perimenopause der perfekte Zeitpunkt, wo einem der Körper mal ganz deutlich sagt, du passt jetzt auf, weil wenn du das nicht änderst, dann wirst du nicht lang gesund bleiben, ne? Dann wirst du Krankheiten entwickeln. Und deshalb ist das ein Weckruf, der da stattfindet.
Also ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass wir verstehen, dass der Körper uns was sagen will, wenn wir Symptome bekommen. Das Symptom ist nicht die Krankheit, auch wenn die Schulmedizin daraus eine Krankheit macht, weil man das dann gut vermarkten kann. Aber das Symptom ist das Zeichen des Körpers, sondern, hallo, da läuft was aus dem Ruder. Ja, oder irgendein Organ kann nicht mehr so fit sein, wie es gerne will, und dann kann es irgendwelche Hormone nicht produzieren oder irgendwelche Substanzen nicht produzieren, Schilddrüse oder was auch immer. Und dann kommen Symptome heraus. Aber das ist nicht die Krankheit, sondern das ist das Symptom einer Stoffwechselstörung unten drunter. Und die sind alle regelkomplex. Ja, so wie du gesagt hast, es sind viele Dinge, die zusammenkommen. Und wenn ich bereit bin, diese Komplexität zumindest mal anzuerkennen und dann sich sagen zu lassen, wo habe ich denn die Schraube? Wo kann ich am einfachsten was dran drehen? Ja, so, und wo drehst du als erstes dran? Wo drehst du als erstes dran, wenn jemand kommt?
Also was wir immer drehen, und das ist ja auch tatsächlich was, wir machen ja auch die Ausbildung zusammen, ne?
Ja.
Und ich mache das Ernährungsmodul, ne, in eurer Ausbildung. Und
Ja.
das ist der absolut zentrale Punkt, die Ernährung zu verändern, ne? Weil das ist einfach was, wo wir uns jeden Tag entweder darüber stärken können, wir können unserem Körper geben, was er braucht, damit er uns zurückgeben kann, was wir wollen, oder wir können ihn konstant ärgern, ne? Und dementsprechend ist das tatsächlich der erste Schritt, die Ernährung. Und dann ein anderer wichtiger Faktor, den wir ja auch in der Ausbildung abbilden, das Thema Schlaf- und Stressmanagement. Ne? Ein anderer wie ganz, ganz großer Punkt, weil wenn wir das jetzt wieder zurückgehen, ziehen wollen auf die Hormone, sehen, dass unsere Nebennieren mit der Zeit einen Großteil der Hormonproduktion nicht übernehmen, aber unsere Nebennieren können auch Sexualhormone produzieren. Und je mehr die Eierstöcke ihre Funktion einstellen, desto mehr sind wir auf die Funktion der Nebennieren angewiesen. Ne? Und dementsprechend sind das die ersten Schritte, die ich mache. Ich gucke mir an, wie die Ernährung aufgebaut ist, schaue, dass sie wirklich für die Person antientzündlich ist und ihr die Nährstoffe gibt, die sie braucht. Ich gucke mir an, dass der Blutzucker so gut reguliert ist, dass es eben nicht zu Insulinresistenz und Übergewicht kommt. Und ich schaue mir an, dass die Person über ihren Schlaf so gut wie möglich regenerieren kann. Ne? Und wenn jemand sehr gestresst ist, was ja häufig auch in dieser Phase einfach typisch ist, ne? Ist einfach eine Zeit. Die Kinder sind gerade noch im Haus und haben viele Probleme. Vielleicht die Eltern dann auch wieder Dinge, wo man regeln muss. Der Job ist gerade die Zeit, wo man voll im Saft steht. Dann gucke ich mir auch so Dinge an wie Vagus, ne? Resilienz, Vagustonus, solche Dinge. Aber das sind so die ersten Punkte, an die ich immer rangehe. Und dann kann man natürlich noch viel tiefer gehen. Aber ich denke, wenn jeder das erstmal beachten würde, seine Ernährung so aufbauen, dass sie nicht ständig Entzündung triggert, ne? Die Nährstoffe aufnehmen, die man braucht, gut schlafen, ne? Und gucken, wie man mit Stress besser zurechtkommt. Dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter.
Also was die Ernährung angeht, sollen wir uns jetzt alle vegan ernähren, oder ist das nicht richtig?
Bloß nicht.
Ja, es ist so ein Hype, der wieder gesteuert wird. Ich muss also sagen, ich habe mit Bewunderung das erste Regal im Supermarkt gesehen. Das war vor 5 Jahren oder wann. Und jetzt stehen da 10 Regale. Ja, das heißt, dass da etwas produziert wird, ein Bedürfnis produziert wird, was nicht dem entspricht, was wir wirklich brauchen. Wie sieht denn so eine gute Ernährung aus? Was würdest du mir denn empfehlen? Was soll morgen früh auf meinem Frühstücksteller sein? Was esse ich heute Mittag oder heute Abend? Und was, wie geht's aus? Mal kurz kurz.
Also
Von
das ist
wegen
tatsächlich,
antientzündlich zum Beispiel,
genau.
ja?
Also das ist tatsächlich recht einfach. Eine gute, gesunde Ernährung ist Blutzucker stabilisierend, ne? Und da gibt es ja tollerweise heute Möglichkeiten, wie man das direkt messen kann, ne? Man kann ja über Constant Glucose Monitors beispielsweise sehen, ob man einen konstanten Blutzucker hat über Tag und auch über Nacht, ne? Das ist der erste Punkt, wie man individualisieren kann. Und da kommt man ganz schnell an den Punkt, dass man sagen muss, okay, wenn wir jetzt diese 10 Regale vegane Produkte haben, wenn ich die esse, dann werde ich ganz schnell sehen, dass das meinem Blutzucker überhaupt nicht gut tut, weil diese künstlich hergestellten veganen Produkte in der Regel sehr stark kohlenhydratbasiert sind, ne? Und ich möchte überhaupt niemanden absprechen, der vegan leben will. Ich kann das in der heutigen Welt, ich kann das total verstehen. Also wenn man diese Videos sieht über irgendeine Tierhaltung, und es wird einem ja nur schlecht. Also der Wunsch, dass man diese Last reduziert, ist total verständlich. Man muss nur verstehen, wenn man vegan leben will, dann ist es ganz wichtig, dass vegan eben bedeutet, dass man dem dann eben keine Fleischprodukte isst und eben auch keine Produkte isst, die so schmecken, als wären sie Fleisch, ne? Wenn man vegan lebt und eine sehr pflanzenorientierte Ernährung hat, dann macht es durchaus blutzuckermäßig schon wieder Sinn und auch phytonährstoffmäßig macht es durchaus Sinn. Es ist aber dann so, dass man sich bewusst sein muss, dass gewisse Nährstoffe in einer veganen Ernährung nicht ausreichend vorhanden sind. Ne? Gewisse Eiweiße, nicht alle, aber gewisse Eiweiße, die wir dringend brauchen, sind in der veganen Ernährung unterrepräsentiert. B12, Eisen, das sind alles Dinge, die typischerweise nicht ausreichend vorhanden sind, auch Cholin. Ne? Und dementsprechend macht es dann halt Sinn zu supplementieren. Ne? Wenn man das macht, dann kann man durchaus auch vegan leben, aber vegan heißt nicht die Ersatzprodukte, sondern sehr viel selber kochen. Ne? Gemüse, Gemüse für Gemüse. Ne? Das wäre sinnvoll. Und der nächste Punkt, wenn wir eben wollen, dass unsere Ernährung für uns nicht entzündlich ist, neben der Blutzuckerregulation, ist eben, dass man sich mal ganz genau anschaut, wie reagiert man eigentlich auf unterschiedliche Lebensmittel. Weil was wir leider heutzutage haben, ist, dass viele Menschen viele Lebensmittel gar nicht mehr gut tolerieren können. Ne? Und das ist der nächste Punkt, wenn man sich so ein bisschen umhört, neben dem Punkt, dass die Leute sagen, oh, ich habe irgendwie hormonelle Probleme. Der Großteil der Menschen hat Verdauungsprobleme. Ne? Und diese Verdauungsprobleme, die kommen nicht von irgendwoher. Die kommen in der Regel aus einer ganz ähnlichen Richtung, woher auch die hormonellen Probleme kommen, nämlich von einer Entzündung und von einer reduzierten Fähigkeit, Lebensmittel abzubauen. Ne? Und das ist einfach was mit der Zeit entsteht, dieser böse Leaky Gut, den man überall beschreit. Ne? Und wenn wir quasi eine erhöhte Darmpermeabilität haben, dann ist es gar nicht so ein Problem, der kann sich ja regenerieren. Aber wir können dann nicht mehr gut verdauen, weil in dieser Barriere würden die Enzyme produziert werden, die wir brauchen, um das Essen zu verdauen. Ne? Und dann kommt es eben mit der Zeit dazu, dass Leute plötzlich alles mögliche Gesunde, wo viel drin ist, was man verdauen müsste, überhaupt nicht mehr
Nicht mehr vertragen.
vertragen. Ne? Und dann wird eben irgendwas Gesundes plötzlich auch zum Entzündungsträger. Und dementsprechend ist das dann immer der nächste Schritt, dass ich sage, Blutzucker stabilisieren und mal gucken, was verträgst du im Moment nicht und warum. Und dann aber nicht dauerhaft eliminieren, und das ist ein großer Fehler, der gemacht wird, sondern temporär eliminieren und das regenerieren, was du brauchst, damit du es wieder verdauen kannst, ne? Damit du wirklich eine große Varianz haben kannst an gesunden Lebensmitteln. Das wären so die Dinge, die ich immer angehe, wenn ich über gesunde Ernährung spreche.
Da so ein paar Sachen, wo man sagen kann, die sind am verträglichsten. Also ich denke zum Beispiel an Kartoffeln, gekochte Kartoffeln kalt gemacht oder so, oder reagiert man auch noch da drauf?
Das kommt darauf an, wo so das Hauptproblem liegt, ne? Weil also das Thema Unverträglichkeit ist auch was, also wir schreiben tatsächlich gerade ein Buch über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil das so komplex ist. Aber wenn man mal das System verstanden hat, wird es plötzlich ganz logisch. Aber also es gibt ein mikrobielles Ungleichgewicht, wo man beispielsweise auf bestimmte Stärken problematisch reagieren würde, ne? Und dann kann durchaus auch, könnten auch die Kartoffeln wieder ein Problem sein. Im Endeffekt ist es immer wichtig zu verstehen, dass wenn man versteht, auf was man reagiert, dann kann man auch Rückschlüsse darauf ziehen, wo das Ungleichgewicht im Körper gerade ist, ne? Und es ist eben so, dass aufgrund der eingeschränkten Verdauungsfunktion zum einen des Pankreas, und da sind wir wieder bei der Blutzuckerregulation, und zum anderen dieser Brushborder, dieser Leaky Gut-Dynamik, wir einfach viele Lebensmittel nicht mehr gut abbauen können. Und wenn wir die Lebensmittelbestandteile nicht mehr abbauen können, dann sorgen sie für Probleme. Und dem kann man total einfach helfen, weil Gott sei Dank gibt es Supplemente und man kann temporär einfach die Dinge supplementieren, die Enzyme supplementieren, die einem helfen, dass man das ordentlich abbauen kann. Ne? Und dann kriegt man das eigentlich relativ gut hin über eine temporäre Reduktion der Lebensmittel, die Beschwerden machen, ne? Über eine Verdauungsunterstützung und über eine Regeneration der Darmbarriere, dass der Körper wieder anfangen kann, Dinge zu vertragen. Ne? Und dementsprechend ist es dann einfach so, dass am Anfang das Lebensmittelspektrum für eine gewisse Zeit, ich würde sagen 6 Wochen bis 3 Monate, ein bisschen geringer wird und man arbeitet an dem Wiederaufbau und dann kann man das wieder ausbauen und dann kann man auch wieder viel, viel mehr Lebensmittel vertragen.
Es wird ja gesagt, dass ganz entscheidend an diesem Umbau der Nahrung, Verdauung der Nahrung, das Mikrobiom beteiligt ist. Die verdauen ja eigentlich für uns vor und geben uns dann bessere Sachen und so. Lohnt es sich auch da, das Mikrobiom aufzubauen über Zufuhr von einigen Millionen Keimen? Oder ist es eher sinnvoll, die richtigen Keime zu füttern mit dem richtigen Futter?
Ja, also da bin ich auch so ein bisschen am Kämpfen, kommunikativ, ehrlich gesagt, im Moment gegen diesen Trend, der, also wir haben verstanden im deutschsprachigen Raum, das Mikrobiom ist wichtig. Ist es total. Und was aber dann häufig gleichgesetzt wird, ist, dass man sagt, okay, das Mikrobiom ist wichtig und jetzt müssen wir alle Pro- und Präbiotika schlucken. Und das Problem ist einfach, dass wenn wir nicht gut verdauen können und wenn unser Mikrobiom ein Ungleichgewicht zeigt, dass das zum Teil wirklich in die Hose gehen kann, ne? Weil der Körper nicht immer mehr braucht. Ganz häufig haben die Leute schon zu viel, ne? Und dementsprechend ist es auch da wieder wichtig, sich ganz genau anzuschauen, ist es wirklich, haben wir eine Mangeldysbiose, gibt es zu wenig? Oder hat die Person vielleicht einfach ein zu viel von gewissen Dingen? Macht es mehr Sinn zu schauen, dass das, was wir jetzt supplementativ nutzen, vielleicht das verdrängt, gewisse Dinge wie einen Candida beispielsweise, verdrängt? Ne? An welcher Stelle setzt man da an? Und das Problem ist einfach, dass halt, wenn man dann so ein Probiotikum nimmt und man merkt, man kriegt total Blähungen, ne? Oder fühlt sich aufgedunsen, oder hat Ausschläge, solche Dinge. Dann da muss man eben verstehen, okay, das ist jetzt keine Herxheimer-Reaktion, das ist nicht gewollt, sondern der Körper zeigt einem auch da, das war jetzt nicht die richtige Intention. Und vielleicht geht man erstmal wieder einen Schritt zurück und räumt erstmal die davorliegenden Schritte auf, weil bevor wir ans Mikrobiom kommen, müssen wir verdauen. Ne? Wir müssen kauen, wir müssen verdauen und absorbieren. Und das, was dann übrig bleibt, das übernimmt das Mikrobiom. Ne? Aber wenn die Schritte vorher nicht ordentlich laufen, dann kommt es im Mikrobiom zu Ungleichgewichten, ganz unweigerlich. Ne? Und dementsprechend bringt es relativ wenig, dann nur da Probiotika dazu zu schmeißen oder Präbiotika, sondern wir müssen gucken, warum ist es von Anfang an ins Ungleichgewicht geraten.
Was, glaube ich, häufig übersehen wird bei der unseligen Genese der störten Verdauung, dass wir ja immer und immer wieder mit Antibiotika versorgt werden. Eine etwas kräftiger verlaufende Grippe führt dann dazu, aus Sicherheitsgründen dann doch eben ein Antibiotikum zu nehmen. Und dann bringen wir natürlich unser liebes Innenleben ein bisschen durcheinander. Wie gehe ich
Nicht nur
denn
damit,
damit um? Ja?
also nicht, weil, sorry, dass Sie aber nicht nur da, also Antibiotika, aber was genauso verbreitet ist, sind Antazida heutzutage, ne? Also Protonpumpeninhibitoren, die Magensäureproduktion unterdrücken oder beispielsweise auch Inhalatoren, ne? Wenn ein Asthma da ist, stört auch den Verdauungsprozess,
Okay.
Stress. stört den Verdauungsprozess, die Pille stört die Darmbarriere, ne? Bestimmte ganz viele Medikamente stören die Darmbarriere oder reduzieren die Darmbarriereintegrität, einen Vitamin-D-Mangel, ne? Wir haben ganz, ganz viele Faktoren, die dazu führen können, dass wir nicht mehr gut verdauen können. Und dementsprechend, also sowohl Medikamente als auch Lebensstilfaktoren. Und es wäre so schön, wenn mehr Leute verstehen würden, dass auch das wir in der Hand haben. Wir haben das in der Hand. Und das Medikament zu nehmen mag kurzfristig Erleichterung verschaffen, aber langfristig sorgt es für ein Ungleichgewicht und sorgt es für andere Ungleichgewichte. Das ist so ein bisschen wie wenn man ein Loch in einem Eimer stopft, ne? Dann kommt es irgendwo an einer anderen Stelle raus. Man muss gucken, dass man überall für Stabilität sorgt und dann kann man auch Besserung erwarten.
Also was das Essen angeht, die Meyer-Ärzte sagen ja, man soll Flüssiges schlucken und Festes kauen. Oder Festes trinken und Flüssiges kauen. Es ist erst paradox, aber wenn ich eine feste Speise so lange zerkaue, dann wird sie zu Suppe, wird sie flüssig. Dann ist sie durchsetzt mit dem ersten mit dem Speichel und dann kann die Verdauung beginnen. Wenn ich aber so ein halbes Hühnerbein runterschlinge, ja, dann hat der Magen da ein Problem, da etwas draus zu machen, was dann weiterhin verdaut werden kann. Ne? Also kauen ist der erste Ansatz zum Erfolg. Ne?
Definitiv, sich aufs Essen konzentrieren, ne, bewusst dabei sein, ist der erste Ansatz und das hilft dann auch wieder. Und das ist das, was mich an der funktionellen Medizin so fasziniert. Man kann immer so schön in Kreisen denken, ne? Wenn ich mich beim Essen konzentriere, in einen entspannten Zustand gerate, ne, und mich nicht stressen lasse und ausreichend kaue, dann habe ich nicht nur eine Situation, wo mein Körper versteht, ich bin jetzt im Rest and Digest und nicht mehr im Fight-or-Flight-Zustand, ne? Das ist wichtig für meinen Vagus, sondern ich schaffe es auch, dass das Essen mir die Nährstoffe gibt durch eine ordentliche Verdauung und Absorption, die ich brauche, um dann im Anschluss Hormone auf- und abzubauen, ne? Ich brauche dafür Nährstoffe. Das macht unser Körper nicht irgendwie aus Luft und Liebe, damit wir etwas in unserem Körper machen und auch wieder rauskriegen, brauchen wir Enzyme, die bestehen aus Eiweiß. Deshalb ist das Thema mit dem Veganismus auch so groß. Wir brauchen viel Eiweiß und die haben Kofaktoren, das sind Mineralien und Vitamine. Und wenn wir die nicht ausreichend zuführen, dann fängt der Körper an zu priorisieren. Na, dann sagt er, okay, ich habe jetzt diesen Einkaufskorb an Nährstoffen gekriegt heute. Der ist ein bisschen klein, weniger als ich gerne gehabt hätte. Was sind denn jetzt so die lebenswichtigen Prozesse? Wo schicke ich das hin? Und dann hält der uns am Überleben, ne? Und das ist eben genau der Zustand, den wir da draußen sehen, bei den Leuten, die dann immer sagen, ja, es geht. Wie geht's dir? Ja, es ist schon okay, es geht. Ja, das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass sie sagen, mir geht's so richtig gut. Und wenn du den Einkaufskorb richtig voll machst, dann kann halt auch der Körper aus den Vollen schöpfen und sagen, oh, hier bräuchten wir ein bisschen mehr Hormone, hier sollten wir ein bisschen mehr abbauen, hier gucken wir besser nach dem Gleichgewicht. Der ist dann nicht mehr am Managen die ganze Zeit, sondern der kann dann wirklich sagen, so, jetzt machen wir mal optimal, ne? Und dann fühlen wir uns auch viel besser.
Natürlich eine Hammerbotschaft, ne? Hast du Probleme mit deinen Hormonen? Ist was Anständiges, deine Hormonprobleme sind weg. Hallo. Finde ich gut. Finde ich gut, weil es bringt uns wieder in die Situation, dass wir was tun können. Dass wir nicht von irgendeinem Gynäkologen oder sonst was abhängig sind. Ich habe einige Leute in der Bekanntschaft, die dann irgendwann sogar operiert worden sind. In frühen Jahren schon. Weil die Kollegen mit den Hormonen eben nicht umgehen können, weil sie kein Verständnis dafür haben, dann die künstlichen Hormone reingeschüttet haben, dann kriegen die Frauen so einen Busen. Unfassbar, was da passiert, wenn der Körper auch in dieser Situation aus dem Ruder läuft. Es ist ein aus dem Ruder laufen. Und die Botschaft zu sagen, selbst und schuld, hättest du was anderes gegessen, hättest du andere Hormone. Schön.
Oh, mit der Schuld, ich denke eher, also ich sehe es gar nicht so als Schuld, aber ich sehe es als wirklich als große Chance für
Ja,
jeden,
so.
ne? Weil das, und ich denke, das Schuld ist in dem Punkt, dass man es halt vielleicht lange Zeit auch verdrängt hat, ne? Aber ich finde, es wird einem ja dann auch häufig suggeriert, du musst zum Arzt gehen und der muss dir dann helfen. Und ich bin der Meinung, am schlausten ist es in Kooperation, erstmal die Sachen aufräumen, von denen man versteht, okay, die sind wichtig, ne? Mal eine gute Ausgangssituation schaffen und sagen, okay, wenn ich mich gesund ernähre und wenn ich meinem Körper gebe, was er braucht, dann fühle ich mich jetzt so. Das ist schon besser als am Anfang, aber noch nicht optimal. Und dann macht es total Sinn, wir haben ja am Anfang auch über die bioidentische Hormonersatztherapie gesprochen, zu sagen, okay, möglicherweise reicht es aber trotzdem nicht aus. Es gibt da ja auch durchaus genetische Einflüsse, wie viel Hormone wir bilden können, ne? Und in welche Richtung unser Körper aufgrund der Genetik so geht. Und dementsprechend macht es durchaus Sinn, dann zu sagen, okay, möglicherweise fehlt mir doch noch ein bisschen Progesteron, ne? Dann kriege ich noch ein bisschen Progesteron. Oder wenn wir dann wirklich aus der Perimenopause raus gehen, braucht man vielleicht auch tatsächlich noch andere Hormone. Macht es durchaus vielleicht Sinn, ein bisschen Östrogen noch zu nehmen oder vielleicht sogar ein bisschen se männliche Sexualhormone dazuzugeben, damit wir uns weiter lang gut fühlen können. Ne? Und da muss sich überhaupt niemand für schämen. Das ist völlig okay. Ne? Aber trotzdem, es wirkt alles besser, wenn man eine gute, solide Basis gebaut hat. Und da nochmal, wenn wir das nicht tun, dann wird der Körper mit den Hormonen, die wir ihm zur Verfügung stellen, auch nicht das machen, was wir wollen. Ne? Weil wenn wir den, nur das Beispiel Blutzuckerregulation, wenn unser Blutzucker nicht gut reguliert ist, wir sehr starke Schwankungen haben und dementsprechend tendenziell erhöhte Insulinwerte, ne? Blutzucker und Insulin laufen ja immer Hand in Hand, dann verändert sich durch diese erhöhten Insulinwerte und die damit kommende Entzündung die Aromataseaktivität. Das heißt, unser Körper wird dann mehr Östrogen bilden aus Testosteron. Und auch Frauen brauchen Testosteron, ne? Das heißt, es wird uns die Stamina fehlen. Auch wir Frauen brauchen zwischendurch mal ein bisschen, ne? Ein bisschen Power, ne? Ein bisschen so dieses, ich will das jetzt und ich mache das jetzt und Drive. Und wir kriegen immer mehr Östrogen. Und dann haben wir diese Schere zwischen Progesteron und Östrogen erweitert, ne? Das Progesteron sinkt, das Östrogen geht immer höher, wir fühlen uns immer schlechter, ne? Und es ist nur ein Mechanismus. Das heißt, selbst wenn wir dann sagen, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und der Arzt hilft mir, der gibt mir vielleicht ein bisschen Progesteron. Ich treibe aber ständig das Östrogen in die Höhe. Dann wird die Schere trotzdem immer größer werden, ne? Und deshalb ist es einfach wichtig. Es ist total wichtig, dass man weiß, was man selber machen kann, bevor man sich helfen lässt, ne? Dass man einfach aufräumt und seinen Teil beiträgt und dann kann auch der Arzt seinen Teil beitragen.
Also das ist mein Wahlspruch, der ja auch im Haus deinen Köpfe groß hängt. Wenn du die Welt aus den Angeln heben willst, fang bei dir an. Denn da kann man was machen und vor allen Dingen, da bin ich unabhängig. Da muss ich niemanden fragen, sondern ich muss mir nur das Wissen besorgen. Da haben wir jetzt ein bisschen was dazu beigetragen. Du kannst mit deinen Produkten, deinen, nicht Produkten im Einzelnen nehmen, sondern deinen Büchern und deinen Kursen kannst du noch Wissen dazu beitragen, denn Wissen ist Macht. Und dann kann ich etwas tun. Ich bin nicht abhängig mit meiner Gesundheit. Und das Zweite ist, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, wir leben ja in etwas unsicheren Zeiten. Und da wird also empfohlen, investiere in Gold. Nein, investiere in Immobilien. Nein, du musst in Kryptowährungen investieren. Leute, investiert in die Gesundheit. Das ist der beste Return on Invest und das kann euch keiner nehmen. Das Gold klaut euch auch nicht, die Kryptowährung ist nichts mehr wert. Aber wer die Gesundheit gefördert hat, dann hat er das und das ist für ihn jeden Tag. Also von daher, die Botschaft ist gut. Wir können mehr tun, als wir bisher dachten.
Das
Corinna, ganz
definitiv.
herzlichen Dank.
Ich finde das super. In die Gesundheit investieren finde ich
Ja.
super. Fühlt sich auch definitiv am besten an.
Ja. Also, herzliches Dank dafür. Wir werden nochmal demnächst zusammenkommen, um ein weiteres Thema zu erörtern. Aber für heute habe auch ich, muss ich euch sagen, deutlich gelernt, was auch meine männlichen Hormone angeht. Vielen Dank.
Ja, danke euch. Ciao.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat. Und sie dazu inspiriert, einen Blick auf ihre eigene Gesundheit und ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, wo wir weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.